HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Kontroversen sind kein lästiges Übel, sondern notwendige Voraussetzungen für das Gelingen von Demokratie.
Meine Damen und Herren, jetzt rede ich und bitte alle anderen zu schweigen.
Meine Damen und Herren, Herr Reif, ich habe gehört, Sie haben mich gerade Kalaschnikow genannt. Dann hören Sie mal gut zu, Schrotflinte.
Das ist eine Unverschämtheit, das ist unparlamentarisch.
Betschi, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Betschi, sage ich dazu nur.
Prügeln sollten wir uns hier nicht. Wir können vielmehr zeigen, dass man sich streiten kann, ohne dass es unanständig wird.
Jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen, und kraut sich da seine Eier. Das geht überhaupt nicht mehr. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin. Ich entschuldige mich dafür.
Für den Macho oder für was jetzt?
Für die Eier.
Auch wenn der Streit sinnlos ist, Spaß machen kann er dann trotzdem.
Und ab morgen kriegen Sie in die Fresse.
Es geht schon mal rund beim Streiten. Das ist in der Politik nicht anders als im richtigen Leben. Wenn es kracht, dann fliegen die Fetzen. Gegenseitige Beschimpfungen wirken situativ befreiend. Das erleben auch Bundestagsabgeordnete seit dem Einzug der AfD spätestens immer häufiger. Langfristig allerdings ist es schädlich, sich auf rhetorische Ebenen unterhalb der Gürtellinie einzulassen. Beleidigungen wirken provozierend. Demütigungen sind verletzend. Diese Art von Streit verhindert jede kooperative Lösung von Konflikten und ein gutes Miteinander, politisch, privat, beruflich. Darin sind sich Psychologen einig. Richtiger Streit dagegen ist produktiv. Er bringt die Standpunkte und Interessen ans Licht und führt im besten Fall zu einem fairen Kompromiss. Der Soziologe Ralf Dahrendorf sagt Konflikten gar eine hervorragende schöpferische Kraft von Gesellschaften nach. Guter Vorsatz für 2019 also, wir müssen uns eben wieder richtig streiten, ohne Tabus, fordert auch die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele, mit der ich gleich spreche. Zofft euch aber richtig, Demokratie ist Streit, haben wir heute getitelt und fragen, was ist richtiger Streit? Welche politische Debatte war 2018 gelungene demokratiefördernde Auseinandersetzung? Wie viel Zoff verträgt die menschliche Seele und welchen Streit braucht die Demokratie? Claudia Sauter hat sich in Parlamenten anderer Nationen umgeschaut und ist auf Debattenformen gestoßen, die unsere Demokratie wohl so eher nicht braucht.
Es ging um Grundsätzliches und es wurde laut, als im israelischen Parlament im Juli vergangenen Jahres nach stundenlanger, heftiger Debatte ein Gesetz verabschiedet wurde, das Israel als Nationalstaat ausschließlich für jüdische Menschen definierte, kam es zu Tumulten. Apartheid, riefen die arabischen Abgeordneten in der Knesset wütend. Apartheid! Und dann rissen sie das Gesetz in Fetzen. Es billigt nur Juden ein nationales Selbstbestimmungsrecht zu, was arabische Israelis ausschließt, obwohl sie rund ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen. Die Abstimmung war knapp, 62 zu 55 Stimmen. Kurz bevor sie in den frühen Morgenstunden schließlich stattfand, erreichte die aggressive Stimmung ihren Höhepunkt, als nämlich der Passus des Gesetzes debattiert wurde, der den Ausbau jüdischer Siedlungen als nationalen Wert charakterisiert. Darüber gibt es keinen Konsens zwischen Arabern und Juden, kann es keinen geben. Und so war die Knesset am 19. Juli 2018 der Schauplatz unversöhnlicher kollektiver Geschichtsdeutungen. Wenn es um Grundsätzliches geht, kochen die Emotionen eben hoch. So geschehen Anfang 2017 im türkischen Parlament. Präsident Erdogan wollte mehr Macht, nicht nur das Amt des Staats, sondern auch des Regierungschefs, wofür er die Verfassung umschreiben ließ. Aus Sicht der Opposition ein Systemwechsel, der die Politik in der Türkei grundlegend verändern würde. In der entscheidenden Parlamentssitzung fesselte sich eine Abgeordnete mit Handschellen ans Rednerpult, wie sich das Parlament selbst Fesseln anlege, wenn es der von Erdogan geplanten Verfassungsreform zustimmen würde. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge, in der eine behinderte Abgeordnete ihre Armprothese verlor. Eine andere musste nach einem Schlag in die Brust mit Herzbeschwerden ins Krankenhaus. Auch im ukrainischen Parlament flogen schon die Fäuste, wenn Abgeordnete versuchten, sich gegenseitig vom Rednerpult zu verdrängen. Handgemenge während politischer Debatten Man kennt sie auch aus Taiwan und Südafrika. In Jordanien wollte ein Volksvertreter während einer Schlägerei sogar mal seine Waffe ziehen. Es kam aber nicht zum Äußersten.
Claudia Sauter über prügelnde Parlamentarier und gewalttätige Debatten. Auch bei uns sind sie schärfer geworden, die Debatten, aber...
Ich habe bisher keine Schlägereien erlebt. Ich würde das auch im Vergleich zu anderen Parlamenten nicht so dramatisieren. Ich musste auch Ordnungsmaßnahmen verhängen. Man muss frühzeitig, ohne dass man andererseits der politischen Debatte auch die Leidenschaft nimmt. Und insgesamt ist unser Parlament lebendiger geworden. Es findet mehr Aufmerksamkeit und das ist auch unsere Aufgabe.
Sagt Wolfgang Schäuble, seit 2017 Präsident des Deutschen Bundestages. Andrea Römmele, Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Hertie School of Governance in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
In diesem Sinne schlagende Argumente, das ist vermutlich nicht das, was Ihnen vorschwebt, wenn Sie in Ihrem neuen Buch zur Sache eine neue Streitkultur fordern, oder?
Nein, nicht unbedingt. Und die Beispiele, die wir gerade gehört haben, also gerade die Ukraine und die Türkei, da würde ich jetzt sagen, dass wir hier auch Parlamente haben, die ich nicht unbedingt als demokratisch bezeichnen würde. Und in meinem Buch geht es ja schon darum, dass Streit das ja eigentlich so das Lebenselixier einer Demokratie ist.
Dann schauen wir doch mal drauf, was Sie mit der neuen Streitkultur meinen. Was gefällt Ihnen denn an der bisherigen nicht? Grenzen wir es mal ab gegen das, was es gab an politischen Streits, zum Beispiel 2018. Was ist da nicht gut gelaufen?
Na, generell lässt sich schon sagen, dass wir wenig gestritten haben in den letzten 10, 15 Jahren. Das liegt zum Teil natürlich auch an der Großen Koalition, also an den politischen Konstellationen, die nicht unbedingt auf Streit programmiert sind. Es liegt aber auch an, wie ich oft sage, überprofessionalisierten Politikern, die ja in ihren Statements und in ihren Reden, in ihren Äußerungen ja immer versuchen, mehrere Zielgruppen zu bedienen und dabei möglichst wenig Fehler zu machen, sind deswegen natürlich auch sehr vorsichtig. Und deswegen fehlt, wie es in Ihrem Beitrag vorhin auch hieß, wie Herr Schäuble, glaube ich, gesagt hatte, fehlt natürlich auch die Leidenschaft, in die Auseinandersetzung zu gehen, unter anderem auch aus der Sorge, eben Fehler zu machen.
Ja, aber mir fallen schon ein paar Streits ein, durchaus in der letzten Zeit. Es gab natürlich jetzt, das war nicht dieses Jahr, aber die Ehe für alle. Es gab natürlich häufig Diskussionen um die Migrationspolitik, Innenpolitik, zum Beispiel auch den Asylstreit zwischen CDU und CSU im Sommer 2018. Kein Streit für Sie?
Also der Asylstreit war meiner Ansicht nach ein gefakter Streit, weil es hier in keinster Weise um die Sache ging. Herr Seehofer hat ja in diesem Streit die Obergrenze wieder in den Vordergrund gerückt, völlig ohne Not. Es war ein Nicht-Thema, das da im Sommer 2018 bemüht wurde.
Das hing der Masterplan Migration dran, das war so der...
Genau, Masterplan hing da dran, aber letztendlich hing vor allem die bayerische Landtagswahl dran. Also es war ein Nicht-Thema, das zum Streit herhalten musste und es ging Herrn Seehofer hier nicht um die Sache, es war also keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern es war reines Machtkalkül, es war Strategie, um sich im bayerischen Wahlkampf zu positionieren. Kein guter Streit.
Also eher auch eine Machtfrage, auch zwischen Merkel und Seehofer. Absolut. Es gab ja einen anderen Streit, der uns schon viele Jahrzehnte beschäftigt, aber der jetzt auch wieder neu auf dem Programm steht. Das ist der um den Paragraphen 218. Der ist durch den Streit um das Werbeverbot, den Paragraphen 219a, neu entflammt. Wurde da besser gestritten?
Ja, das ist ein, wie ich finde, sehr schönes Beispiel, wie man sich inhaltlich auseinandersetzen kann. Der Paragraph 218 oder die Auseinandersetzung um den Paragraphen 218 wurde ja letztendlich von der Zivilgesellschaft quasi von unten nach oben in die Politik, an die politische Elite hochgespült, sage ich jetzt mal. Es war eine sehr inhaltlich sehr heftige und sehr konträre Auseinandersetzung, die letztendlich aber immer an der Sache orientiert war. Und bei solchen Streit, die auch in einer Lösung, also eben in diesem Paragraphen 218, mündete, Was aber nicht heißt, dass der Streit damit vorbei ist. Er kann immer wieder aufkommen. Ich glaube, das Wichtige bei einer solchen Auseinandersetzung ist auch der Prozess, denn dieser Prozess ermöglicht es denjenigen, deren Lösung dann zum Schluss eben nicht Eingang in ein Gesetz findet, dann letztendlich zu sagen, ja gut, okay, wir haben uns auseinandergesetzt und wir haben uns gestritten. Ich bin jetzt leider nicht bei den in Anführungsstrichen Gewinnern, aber mit dem Prozess bin ich zufrieden. Und es ist ein ganz hohes Gut.
Das heißt, es geht dann um Gesicht wahren. Und wenn ich das richtig verstehe, Frau Römmele, ist für Sie ein guter Streit einer, der sich um Inhalte dreht und nicht unbedingt um Machtfragen. Wie war das denn zum Beispiel bei dem Streit um die Sterbehilfe? Das war ja auch ein intensiver Streit.
Das war auch ein sehr intensiver Streit, den wir da beobachtet haben, der ganz klar an der Sache orientiert war, der hoch emotional war, wohlgemerkt. Aber auch hier ging es nicht um Strategie, sondern es ging und auch nicht um Macht, es ging um Inhalte. Ein ganz großer Unterschied zu dem Streit, den wir gerade besprochen haben im Sommer 2018, als es um die Obergrenze und den Masterplan ging.
Jetzt ist es ja so, wenn Sie sagen hoch emotional, das wird ja meistens den Frauen unterstellt, dass sie entweder harmoniebedürftig sind, gar nicht streiten, sich nicht durchsetzen oder wenn, dann hoch emotional und zickig werden. Wir haben ja eben auch schon in der kleinen Eingangskollage ein paar Beispiele von Frauen gehört, die durchaus streitbar sind. Haben Sie denn den Eindruck, dass von diesen Klischees, wenn man die Politikerinnen sich anschaut, irgendwas stimmt?
Ehrlich gesagt nicht. Also wir haben ja leider deutlich weniger Frauen im Parlament beziehungsweise in politischen Führungspositionen, als wir Männer haben. Insofern sind die Frauen einfach in dem Sinne prominenter, dadurch, dass es weniger sind. Und die mediale Berichterstattung über Frauen ist auch eine andere. Also mir fällt zu, ich habe in meinem Buch ja einige Beispiele aufgeführt, sind praktisch Prototypen. Und zu jedem Prototyp ist mir letztendlich auch eine männliche Variante eingefallen. Aber über die männliche Variante wird leider nie so pointiert in den Medien gesprochen, wie es bei der weiblichen Variante der Fall ist.
Vielleicht, weil noch zu wenig Frauen im Bundestag sind. Vielen Dank bis hierhin, Andrea Römmele, Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin. Wir sprechen nachher noch einmal. Zofft euch, aber richtig, Demokratie ist Streit, der Tag in HR2 Kultur. Es sieht nicht so aus, als würde der politische Streit im neuen Jahr Not leiden. Ob er allerdings immer demokratiestärkend ist, das ist noch offen. Die andere Streitarena ist die private. Auch die schauen wir uns später noch genauer an. Wo stärkt sie, wo schwächt sie das Miteinander? Kurt Tucholsky führt uns Mechanismen des Streits anhand einer grundlegenden Frage der Menschheitsgeschichte beim Familienabendbrot vor.
Was ist denn hier los? Guten Abend. Ach, der Junge ist wieder ungezogen. Ich bin gar nicht ungezogen. Ich will nur wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Der Käse, da hat Löcher und der hat keine. Na, deswegen brauchst du doch nicht so zu brüllen. Mama wird es dir erklären. Jetzt gibst du dem Jungen auch noch recht. Bei Tisch hat er zu essen und nicht zu reden. Wenn ein Kind was fragt, kann man ihm das schließlich erklären, finde ich.
Papa, wo doch, aber die Löcher im Käse herkommen, möchte ich doch aber wissen.
Also, die Löcher im Käse. Das ist bei der Fabrikation. Käse macht man aus Butter und aus Milch. Da wird er gegoren und da wird er feucht. In der Schweiz machen sie das sehr schön. Wenn du groß bist, darfst du auch mal mit in die Schweiz. Da sind so hohe Berge, da liegt ewiger Schnee darauf. Das ist schön, was?
Ja, aber Papa, wo kommen denn die Löcher im Käse her?
Ich hab's dir doch eben erklärt. Die kommen, wenn man ihn herstellt, wenn man ihn macht.
Ja, aber wie kommen denn die da rein, die Löcher?
Junge, jetzt löcher mich nicht mit deinen Löchern und geh zu Bett, Marsch, es ist spät.
Nein, Papa, noch nicht. Erklär mir doch erst, wie die Löcher im Käse.
Bumm, Katzenkopf, ungeheuerliches Gebrüll, Klingel.
Eine einfache Frage wird zum Ausgangspunkt eines handfesten Streits. Der nimmt später noch Fahrt auf. Wir bleiben dran, HR2 der Tag. Wie kann diese Auseinandersetzung geführt werden? Seit der letzten Bundestagswahl sitzt die AfD im Parlament mit 12,6% der Stimmen, übersprang sie 2017 erstmals die 5%-Hürde. Und seitdem ist sie mit 94 Abgeordneten im Bundestag die drittstärkste Kraft. Und seitdem beschäftigen die anderen Fraktionen sich mit der Frage, wie gehen wir mit der AfD in den Debatten um? Lange war die Strategie vorwiegend Provokationen verhallen lassen, Widerspruch in der Sache. Das änderte sich nach den Vorfällen in Chemnitz. Ein Deutscher mit Migrationshintergrund war durch eine Messerattacke zu Tode gekommen. Danach waren Rechtsradikale auf die Straße gegangen, mit denen die AfD offen sympathisierte. Danach, im September 2018, stand die Haushaltsdebatte auf dem Parlamentsfahrplan. Zuerst klang da noch alles wie gewohnt, als Olaf Scholz sprach.
Meine Damen und Herren, unser Land muss zusammenhalten. Der Bundeshaushalt kann dazu nur einen Beitrag leisten. Aber vielleicht haben Sie an den Ausführungen, die ich gemacht habe, gesehen, dass es sehr wohl möglich ist.
Im Gegensatz zu Finanzminister Olaf Scholz ging bei anderen Sozialdemokraten der Blutdruck durch die Decke. Auslöser immer wieder die AfD. Insbesondere nach den Ereignissen von Chemnitz.
Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte.
Martin Schulz, Ex-SPD-Kanzlerkandidat, Ex-Parteichef, nun Bundestagshinterbänkler, genoss die stehenden Ovationen seiner Genossen, der Linken und der Grünen. Der angesprochene Fraktionsvorsitzende der AfD, der zum Auftakt der traditionellen Generaldebatte über den Etat des Kanzleramtes fast ausschließlich über die Flüchtlingspolitik geredet hatte, gab sich unbeeindruckt.
Das ist nicht mein Niveau, auf dem ich mich mit Ihnen auseinandersetze. Das hat mit Faschismus überhaupt nichts zu tun, was ich gesagt habe.
Auch Johannes Kahrs, der Haushaltsexperte der SPD, zog es vor, über die AfD zu reden, statt über das eigentliche Thema dieser Woche, den Haushalt 2019.
Von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze, Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel.
Die AfD-Fraktion verließ aus Protest den Saal.
Ich möchte Sie wirklich bitten, sich zu mäßigen, auch in der Zukunft. Das ist nicht in Ordnung.
Lautete die Maßregelung durch Bundestagsvizepräsident Friedrich. Aber auch Politiker anderer Fraktionen gingen durch die Decke. Sie lasse nicht zu, dass immer mehr Menschen nach Chemnitz sagten, der Osten, empörte sich die Thüringerin Katrin Göring-Eckardt.
Der Osten, das ist ein Teil dieses Landes. Das sind Demokratinnen und Demokraten in ihrer Mehrheit. Und das ist nicht die AfD. Und das sind nicht die Arschlöcher, die auf die Straße gehen und Hetzen und Hitlergrüße zeigen.
Arschlöcher? Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, eine engagierte Christin, entging nur knapp einem Ordnungsruf. Während der Kopf von FDP-Fraktionschef Christian Lindner nach einem Zwischenruf des Grünen Anton Hofreiter knallrot anlief.
Doch unglaublich, Herr Hofreiter, ich empfinde Ihre Parteitaktik als empörend. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil wir nicht Minister geworden sind.
Eine aber blieb ähnlich ruhig wie der SPD-Vizekanzler Olaf Scholz. Angela Merkel im mittlerweile 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft. Eine Rede mit dem Tempo einer Wanderdüne.
Wir beraten heute über den Haushalt für das Jahr 2019. Und dahinter liegende Aufgaben gehen natürlich weit über das nächste Jahr hinaus. Teil dieser Beratung ist auch die mittelfristige Finanzplanung.
Das Merkel-Mantra, Ruhe bewahren, sachlich bleiben und die AfD und ihre Abgeordneten einfach ignorieren.
Frau Bundeskanzlerin, der Abgeordnete Brandner möchte eine Zwischenfrage.
Nein, danke.
Seit dem Einzug der AfD hat sich der Bundestag verändert. Manche Dinge bleiben aber so, wie sie immer waren.
Dagmar Pepping über Entgleisungen im Bundestag in der Auseinandersetzung mit der AfD-Fraktion im letzten September. Hat sich die Streitkultur im Bundestag durch den Einzug der AfD wirklich verändert? Professor Olaf Kramer ist geschäftsführender Direktor am Seminar für allgemeine Rhetorik in der Uni Tübingen. Guten Tag, Herr Kramer.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie haben sich die Plenarprotokolle genau angeschaut. Stimmt der Eindruck? Ist eine Veränderung der Debattenkultur nachweisbar?
Es ist schon nachweisbar und zu sehen, dass die Debattenkultur insgesamt positiv formuliert lebendiger, kritisch formuliert aufgeregter geworden ist. Also es gibt insgesamt sehr viele Zwischenrufe und auch wenn man auf die Reaktionen schaut, auf nonverbaler Ebene, die zum Beispiel die AfD zeigt, Kopfschütteln und so weiter, entsetzte Blicke, dann ist auf dieser Ebene sehr viel mehr zu erkennen als das in der vorigen Legislaturperiode der Fall war. Und wir haben mit der AfD eine Partei, die sehr zwischenruffreudig ist, auch sehr viele Zwischenrufe kassiert. Insofern ist schon eine Veränderung wirklich sichtbar.
Also ist es nur die AfD, die dann mehr Zwischenrufe macht, oder ist insgesamt die Zwischenrufkultur verändert?
Die Zwischenrufkultur hat sich insgesamt verändert. Also die AfD ist sehr aktiv und bespielt bestimmte Themen, also etwa zum Bereich Migration und zum Bereich der Innenpolitik kommen sehr viele Zwischenrufe von der AfD. Aber es zeigt sich auch, dass die anderen Parteien gerne Zwischenrufe an die AfD geben. Ich glaube, es fühlt sich für den einzelnen Abgeordneten dann oft irgendwie gut an, weil man das Gefühl hat, es der AfD gezeigt zu haben über so einen Zwischenruf. Das halte ich aber letztlich eher für einen Fehlschluss, denn man treibt damit im Grunde so diese Emotionalisierung und auch die Polarisierung politischer Debatten immer weiter voran, was aus meiner Sicht eher eine negative Entwicklung ist.
Sieht man denn, dass die Lager in dem Zwischenrufverhalten sich abbilden, also rechts gegen links und umgekehrt?
Ja, das sieht man schon. Also man sieht sozusagen alle gegen die AfD als ein starkes Muster schon. Nicht, also die AfD ist ja jetzt keine riesige Partei, aber die hat zum Beispiel 991 Zwischenrufe bekommen in der Periode, die wir untersucht haben, die ersten 19 Sitzungen dieser Legislaturperiode, während zum Beispiel die CDU gerade auf 1200 Zwischenrufe kommt, was, wenn man die Größe der Fraktionen, die man ja in Rechnung stellen muss, betrachtet, dann doch einen erheblichen Unterschied ausmacht. Also insofern gibt es eine starke Front, die sozusagen gegen die AfD Zwischenrufe tätig. Mhm.
Neben dem Zwischenruf ist ja der Applaus, Herr Kramer, auch immer noch mal so ein Zeichen. Ja, wem stimme ich zu, wo nehme ich teil? Gibt es da ähnliche Strukturen?
Ja, auch da ist etwas auffällig. Also darauf hat die Süddeutsche Zeitung schon in der Studie hingewiesen. Die AfD klatscht sehr stark für sich selbst. Also ungefähr 75% des Applauses der AfD ist für die AfD selbst, während alle anderen Parteien so über den Daumen gepeilt ungefähr zur Hälfte der Zeit für sich selbst klatschen, aber zur anderen Hälfte auch für andere Parteien. Also das ist schon eine ganz große Auffälligkeit, dass man versucht, da aus Sicht der AfD so ein sehr starkes Lager zu bilden und sich selbst gewissermaßen stark zu klatschen.
Also inhaltlich da nicht so differenziert aufzutreten. Sie haben eben schon mal gesagt, bei den Zwischenrufen natürlich gerne das Thema Migration. Wie ist es denn insgesamt bei thematischen Schwerpunkten? Spiegelt sich da wieder, was die Partei auch vorgibt zu sein, zum Beispiel auch die Partei des kleinen Mannes?
Ja, weiß ich nicht. Also das finde ich, ist ein eher erstaunliches Ergebnis unserer Studie gewesen, dass zum Beispiel sehr wenig Zwischenrufe von der AfD zur Sozialpolitik kommen. Und das würde man von einer Partei, die sich vorgeblich für die Interessen der kleinen Leute einsetzt, ja eigentlich erwarten, dass sowas wie Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik auch starke Felder sind. Aber es dominiert doch sehr stark das Zwischenrufgeschehen, einerseits das Gebiet Innenpolitik und andererseits Migrationspolitik.
Und gibt es ja auch Reaktionen, wie wir eben gehört haben, dass die AfD in der benannten Debatte einfach auch den Raum verlassen hat, weil eben auch anderen Fraktionen oder anderen Abgeordneten der Kragen geplatzt ist. Eben diese Äußerung wie Hass macht hässlich des Haushaltsexperten der SPD Kahrs hat dann da das Fass zum Überlaufen gebracht. Da hat sich auch mal der Ärger Luft gemacht. Ist das was, wo Sie sagen, diese Richtung kann es gehen und es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, Lebendigkeit hält Einzug?
Also ich bin durchaus ein Freund lebendiger Debatten. Und die Debatte ist ja in der Tat das Medium, in dem politische Auseinandersetzung stattfindet. Aber ich finde, die Debatten sollten eben schon sachbezogen sein. Sie dürfen gerne engagiert sein, aber sie sollten nicht verletzend sein und ein gewisses Maß an Emotionalität dann eben doch nicht überschreiten. Und das scheint mir bei diesen Äußerungen, also Hass macht hässlich und sie gehören auf den Misthaufen der Geschichte, das ist mir einfach eine Spur zu drastisch. Im Grunde geht man da der AfD doch auf den Leim. Man übernimmt die emotionale Art des Auftritts, die die AfD selbst pflegt, die Emotionalisierung und Polarisierung der politischen Debatte, die ja ein Ziel der AfD ist, und nimmt nun diese Methoden für sich selbst auf. Und das sollten die demokratischen Parteien wirklich eher vermeiden, denn auf diese Weise kommt man weg von einem sachlichen Diskurs und hin zu einem Politikstil, der immer mehr auf Emotionalisierung aus ist und immer mehr gesellschaftliche Gruppen auch auseinandertreibt, was eigentlich nicht unser Ziel sein kann.
Aber ist es vielleicht doch nicht so verkehrt? Ich erinnere mich an die Grünen, als die dann eben mit Turnschuhen Einzug hielten, dass einfach bestimmte Rituale mal unterbrochen wurden, dass mal was anderes passiert. Also dass durch diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Störung des etablierten Debattierens auch Leben in die Bude kommt, die vielleicht auch, das vielleicht auch für uns interessant ist als politisch denkende Bürger.
Also das sorgt natürlich für Abwechslung und Abwechslung löst zunächst mal Interesse aus. Das würde ich durchaus auch sagen. Aber man kann sich ja fragen, gibt es nicht andere Methoden, gut zu debattieren, engagiert zu debattieren, ohne jetzt unter die Gürtellinie zu zielen? Und ich glaube, man kann sehr engagierte Debatten führen, ohne dass man nun die Würde des Hauses oder die Würde des Parlaments in so einer Art und Weise verletzen muss, wie wir das in den letzten Monaten bisweilen gesehen haben.
Die AfD hat die Debattenkultur verändert, aber nicht nur zum Guten. Professor Olaf Kramer, geschäftsführender Direktor am Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Ganz herzlichen Dank. Zofft euch aber richtig. Demokratie ist Streit, der Tag in H2 Kultur. Noch einmal Tür auf zum Esszimmer. Aus einer einfachen Frage wird ein Streit. Dabei hatte der Junge doch nur gefragt, wo kommen die Löcher im Käse her?
Eintritt Onkel Sigismund, Tante Jenny, Dr. Guckenheimer und Direktor Flackeland. Großes Guten Abend, guten Abend, guten Abend, geht's? Unterhalten uns gerade. Ja, sogar riesig komisch, ausgerechnet Löcher im Käse. Es wird gleich gegessen, also bitte. Dann erklär du doch. Onkel Sigismund. Also, die Löcher im Käse kommen daher, dass sich der Käse bei der Gärung vor Kälte zusammenzieht. Vor Kälte. Hast du schon mal kalten Käse gegessen? Gut, dass Sie keinen Käse machen, Herr Apoland. Vor Kälte. Onkel Sigismund beleidigt ab in die Ecke. Dr. Guckenheimer. Bevor man diese Frage entscheiden kann, müssen Sie mir erst mal sagen, um welchen Käse es sich überhaupt handelt. Um Emmentaler. Wir haben ihn gestern gekauft. Also, wenn es Emmentaler war, dann ist die Sache ganz einfach. Emmentaler hat Löcher, weil er ein Hartkäse ist. Alle Hartkäse haben Löcher. Direktor Flackeland. Also, die Löcher im Käse sind Zerfallsprodukte beim Gärungsprozess, ja. Der Käse zerfällt eben, weil der Käse... Alle Daumen sind nach unten gerichtet. Das Volk steht auf. Der Sturm bricht los. Das weiß ich auch. Mit chemischen Formeln ist die Sache nicht gemacht. Habt ihr denn kein Lexikon?
Streit beim Abendbrot. Wir begleiten die Familie später weiter auf der Suche nach der Wahrheit über die Löcher im Käse. HR2, der Tag. Das ist so eine Frage auf der Suche nach der Wahrheit. Wo kommen die Löcher im Käse her? Nur gibt es bei vielen Fragen der Menschheit nicht die eine Wahrheit. Aus dieser Tatsache bezieht der Streit seine Nahrung. Denn an der Stelle, wo es keine klare wissenschaftliche Wahrheit gibt und in welchen politischen Fragen gibt es die schon, beginnt die Debatte. Wann vernunftgeleitet, wann manipulativ? Das war schon in der Antike Thema eines Streits.
Eris heißt der Streit auf Altgriechisch. Aber das ist kein bloßer Begriff, sondern der Name einer Göttin. Eigentlich sogar von zwei Göttinnen, so steht es jedenfalls in einem der ältesten Lehrgedichte bei Hesiod. Die eine
sucht den verderblichen Krieg und den Hader zu fördern, unheilbringend liebt sie der Sterblichen keiner.
Und die andere bringt den Menschen im Leben voran.
Denn wenn einer entfremdet der Arbeit schauet des anderen Wohlstand, trachtet er schnell sein Land zu bebauen, zu besäen. Trefflich zu ordnen sein Haus, mit dem Nachbarn eifert der Nachbar um den Erwerb. So waltet die Eris, die gut für die Menschen.
Die gute Eris ist also die Göttin des Wettbewerbs, auf Griechisch Agon. Das öffentliche Kräftemessen ist überall beliebt. Im Sport, im Gesang und in der Kunst der Rede, die im Namen der guten Eris den bösen alten Zank überwindet.
Die Rhetorik betrat die Szene, damit niemand mehr durch Muskelkraft oder Waffengewalt, aus Eigensucht, durch die Menge oder Größe entscheiden sollte. Stattdessen sollte der Logos das Richtige in Ruhe beschließen.
So abgeklärt sieht es der Rhetoriker Aelius Aristides im zweiten nachchristlichen Jahrhundert. 600 bis 700 Jahre früher, als die Rhetorik tatsächlich die Szene betrat, war sie selber Gegenstand eines heftigen Streits. Die ersten bekannten Redner, die sogenannten Sophisten, schätzten die Macht ihrer Kunst selber sehr hoch ein.
Wenn du gar erst alles wüsstest, lieber Sokrates, dass sie sozusagen die Kräfte aller anderen Künste in sich zusammenfasst und sich unterwürfig macht.
So der Redner Gorgias im nach ihm benannten platonischen Dialog. Der gute Redner, denkt er, kann über jedes Thema besser sprechen als sogar die ausgewiesenen Fachleute, weil er ja die Emotionen seiner Zuhörer lenken kann. Der liebe Sokrates, mit dem sich Gorgias bei Plato unterhält, hält aber selber nicht viel von dieser Redekunst.
Wie das Kochen zur Heilkunst, so verhält sich die Rhetorik zur Rechtspflege.
Das heißt, sie serviert dem Hörer das, was er hören will, nicht das, was er braucht. Sie ist eine Methode, mit allen Tricks Recht zu behalten, ohne sich darum zu kümmern, was wahr und gerecht ist. Ein Kind der bösen Eris. Demagogie, Propaganda. Aber wie soll man nach Sokrates streiten? Natürlich so wie er. Im Gespräch durch gemeinsames Definieren, Analysieren und Argumentieren am Ende der Wahrheit näher kommen.
So dürfen wir also wohl zwei Arten der Überredung aufstellen, von denen die eine zum Glauben führt, ohne Wissen, die andere zur wirklichen Erkenntnis.
Alles, was später in unserem Kulturkreis über die Kunst des Streitens gesagt wurde, geht mehr oder weniger ausdrücklich von dieser Unterscheidung aus. Vernunftgeleitetes Überzeugen gegen manipulatives Überwältigen mit Worten. Böse Eris gegen gute Eris. In der Praxis gelingt die Trennung bis heute nie so recht. Denn wenn der Wettbewerb ums Recht behalten erst einmal losgeht, wenden auch die Vertreter der guten Sache gerne die Tricks an, die zum Beispiel Arthur Schopenhauer in seiner eristischen Dialektik aufzählt. Provokationen wiederholen, um den Gegner richtig aus der Fassung zu bringen, unangenehme Fallbeispiele mit Allgemeinheiten kontern und behaupten, dass der andere einfach unverständlich daherredet und so weiter. Es geht nämlich immer auch ums Gewinnen. Und dann gibt's noch ein Problem, das Plato gar nicht hatte, denn für ihn gab es nur eine Wahrheit und deswegen war er ein Gegner der vielstimmigen, aber auch stimmungsabhängigen Demokratie. In der gibt's aber oft mehrere Wahrheiten. Und wer den Wettbewerb ums Recht bekommen gewinnt, das hängt dann manchmal nur davon ab, wer ihn besser beherrscht.
Rainer Dachselt über Streitkultur seit der Antike. Noch einmal Professor Andrea Römmele, Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin. Frau Römmele, die Suche nach dieser einen Wahrheit ist in politischen Fragen schwierig, wenn nicht unmöglich. Müssen wir also damit leben, dass es einfach mehrere Standpunkte geben kann?
Ja, sicherlich. Ich meine, es ist schon so, dass Politik, politische Entscheidungen natürlich auf Fakten, also auf Wahrheiten basiert. Aber letztendlich geht es in der Politik ja um mehr. Es geht um die Vorstellung, wie wir als Gesellschaft sowohl national als auch international zusammenleben wollen, wo unsere Schwerpunkte liegen, was unsere politischen Visionen sind. Und es hat nur bedingt was mit Wahrheit zu tun. Natürlich spielen Fakten hier eine große Rolle, aber es ist deutlich mehr. Insofern ist der Begriff der Wahrheit hier einfach anders zu sehen.
Fakten spielen eine große Rolle. Eine Wahrheit gibt's nicht unbedingt. Und das liegt dann aber wiederum daran, dass wir natürlich mit Wertesystemen und vielleicht mit unterschiedlichen Wertesystemen auf diese Fakten blicken. Und da haben wir wieder das Problem beim Streiten, dass es nicht objektiv falsch oder richtig gibt.
Genau, es gibt eben unterschiedliche Ideologien. Ich würde nicht sagen, dass die Bewertung von Fakten davon abhängt, wie man drauf guckt. Ne? Also empirische Fakten sind empirische Fakten. Man kann sie unterschiedlich interpretieren und man kann einfach, es geht in der Politik letztendlich ums große Ganze, um die Vision, was wir übrigens in den letzten Jahren, glaube ich, vergessen haben, dass es nicht nur um das Klein-Klein geht, sondern dass es darum geht, wie wir als Gesellschaft weiter zusammenleben möchten, wo die Schwerpunkte hier sind. Da spielen Ideologien eine große Rolle, haben eine große Rolle gespielt. Diese Ideologien sind jetzt auf dem Rückmarsch. Und meiner Ansicht nach ist deswegen der Streit umso wichtiger, weil wir im Streit unsere politischen Meinungen auch oder zu unseren politischen Meinungen kommen. Früher war es ja so, dass Ideologien uns letztendlich so, wie wir es immer so schön sagen, so einen Information Shortcut, so eine Abkürzung geliefert haben, wo wir letztendlich im politischen Spektrum liegen. Aber diese Ideologien gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Und nicht zuletzt deswegen spielt Streit auch eine größere Rolle.
Das heißt, ich kann mich in meinen Echokammern bewegen, immer dieselben Zeitungen lesen, dieselben Social Media Kanäle nutzen und mich selber immer wieder bestätigen. Oder ich kann meine Argumente schärfen, indem ich mich mit dem politischen Gegner reibe, auseinandersetze, streite. Muss ich das dann auch mit Populisten tun?
Erstmal zur ersten Frage, bevor wir über die Populisten reden oder zum ersten Aspekt. Natürlich sollen wir uns nicht alle in unseren Filterbubbles und Echokammern bewegen. Es geht ja letztendlich darum, sich der gegnerischen Meinung, dem Gegenüber auch argumentativ zu nähern, beziehungsweise sich mit ihm oder ihr auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es ganz zentral, dass wir uns eben nicht nur in diesen Echokammern bewegen. Und natürlich müssen wir uns mit Populisten streiten. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Wir müssen uns mit ihren Themen, mit ihren Forderungen auseinandersetzen, wie wir es mit jedem anderen auch tun sollten.
Sie bezeichnen den Streit als lebendigen Kern der Demokratie. Sie sagen, man muss streiten. Also Autokraten, Diktatoren unterbinden ja den öffentlichen Streit auch schlichtweg. Das heißt, nicht nur die Politiker müssen sich streiten und wir können zugucken und uns eine Meinung bilden, sondern wir müssen uns auch selbst streiten.
Streit ist ja nicht nur etwas, was auf der politischen Bühne stattfindet, was politische Eliten miteinander tun im Idealfall, sondern wir sollten uns auch inhaltlich auseinandersetzen und inhaltlich streiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Prozess der inhaltlichen Auseinandersetzung letztendlich auch unsere Meinung schärft, unsere Sicht auf die Dinge schärft und es auch ein Prozess ist, jetzt völlig unabhängig vom Inhalt, der uns auch als Demokraten wachsen lässt.
Und dabei plädieren Sie für einen Streit ohne Tabus, auch in Ihrem Buch zur Sache. Gibt es denn für Sie wirklich keine Grenzen oder vielleicht doch ein paar Regeln für einen konstruktiven politischen Streit?
Also für mich gibt es letztendlich nur zwei Regeln. Die erste Regel ist, dass wir auf der Basis des Grundgesetzes uns inhaltlich auseinandersetzen und dass es ein respektvoller Streit ist, der nicht ins Persönliche geht. Und ansonsten darf es meiner Ansicht nach keine Regeln geben, weil es das Authentische eines jeden Einzelnen auch etwas abschwächt, weil es die Leidenschaft aus dem Streit nimmt und weil es zu sehr einengt und strukturiert.
Und das sollte dann auch ein inhaltlicher und ein öffentlicher Streit sein? Ist das besser, wenn die Politiker das öffentlich tun, als wenn sie in Ausschüssen oder Hinterzimmern verhandeln?
Das ist eine sehr interessante Frage. Auf der einen Seite wollen wir mehr inhaltliche Auseinandersetzung, ganz klar. Haben wir in den Umfragen gesehen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, das lässt sich am Beispiel der letzten Bayernwahl sehr schön aufzeigen in den Umfrageergebnissen, dass die Wähler die Unentschlossenheit oder die das Streiten der Partei innerhalb der Fraktion beziehungsweise der Partei nicht gutieren. Also es geht um die inhaltliche Auseinandersetzung bis zu einem gewissen Grade, aber dann muss man als Einheit mit einem Ergebnis, das auch alle tragen, das ist ganz wichtig, ein Ergebnis, das alle tragen, nach außen treten.
Streit ist wichtig für unsere Demokratie. Professor Andrea Römmele, Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin an der Hertie School of Governance und Buchautorin zur Sache für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft, heißt das Buch, erscheint im Februar bei Aufbau. Ganz herzlichen Dank, Frau Römmele. Zofft euch aber richtig. Demokratie ist Streit, der Tag in H2 Kultur. Und wie steht es mittlerweile im Streit über die Löcher im Käse?
Sturm auf die Bibliothek. Heise, Schiller, Goethe, Bölsch, Thomas Mann, ein altes Poesiealbum. Wo ist denn? Richtig! Grobkalge bis Kerbtiere. Kanzel, Kapital, Kapitalertragssteuer, Karbatsche, Kartätsche, Kaver, Käse! Lass mich mal, geh mal weg! Pardon, also? Die blasige Beschaffenheit mancher Käsesorten rührt her von einer Kohlensäureentwicklung aus dem Zucker der eingeschlossenen Molke. Alle unisono. Hasst es! Was habe ich gesagt? Ihre Erklärung war falsch, meine Erklärung war richtig. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Ich habe gesagt, dass sich der Käse erhitzt. Was verstehst du denn vom Käse? Du kannst ja nicht mal Bolles Ziegenkäse von einem alten Holländer unterscheiden. Spuck nicht, wenn du mit mir sprichst. Du bist hier nicht zu Hause. Hier sind anständige Leute. Wo denn? Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse nicht in meinem Haus meine Gäste beleidigen. Ich lasse in meinem Haus meine Gäste nicht beleidigen. Du gehst mir sofort aus dem Haus. Ich bin froh, dass ich raus bin. Deinen Fuß brauche ich nicht. Du betrittst mir nicht mehr meine Schwelle. Erbschleicher! Was hast du? Und ich sage es ganz laut, damit es alle hören. Erbschleicher! So. Und nun geh hin und verklag mich. Lümmel, ein ganz fauler Lümmel. Kein Wunder bei dem Vater. Und deine?
Wer ist denn deine? Wo hast du denn deine Frau her? Raus, Lümmel!
Dieser Zoff ist fast auf der Spitze der Eskalation, fast, trotz des banalen Auslösers. Fortsetzung folgt. Weniger banal ist das Thema, das die Fragestunden im britischen Unterhaus dominiert. Wenn jeden Mittwoch die Parlamentarier dicht gedrängt auf den grünen Lederbänken sitzen, so eng wie im trauten Wohnzimmer, dann geht es im Moment um den Brexit. Die Premierministerin im Fokus. Neben den prügelnden Parlamentariern, von denen wir zu Beginn der Sendung gehört haben, sind das wohl die politischen Streitmomente mit der höchsten Dynamik in einem europäischen Parlament im Moment. Dabei folgen sie strengen Regeln, wie Thomas Spickhofen berichtet.
Jeden Mittwoch um 12 Uhr ist High Noon im Unterhaus. Prime Minister's Question Time, die Fragestunde der Premierministerin, das Pflichtprogramm für jeden Regierungschef. In diesen 30 bis 40, im Extremfall auch schon mal 50 Minuten, ist es nicht nur rappelvoll im engen Haus, sondern auch höllisch laut. Das britische Unterhaus ist eine Versammlung von 650 sehr selbstbewussten Abgeordneten. In Großbritannien gilt das Mehrheitswahlrecht, das heißt, jeder und jede hier hat ein direktes Mandat und die direkte Unterstützung seines oder ihres Wahlkreises. Der Sprecher des Parlaments hat schon seine liebe Mühe, allen Gehör zu verschaffen, zuallererst sich selbst. Die Fraktionen sitzen sich im Unterhaus frontal gegenüber. Alles ist auf Konfrontation angelegt. Der Theaterdonner ist gewollt. Jacob Rees-Mogg, inzwischen die Strahlfigur der ganz konservativen Tories, fand das schon gut, als er noch ein einfacher Hinterbänkler war.
Prime Minister's Questions is the theater of politics. And that's quite right. It can't all be done in dusty committee rooms. You think your opponents are wrong and what they would do would be damaging to the nation's interest. Have to do it with some passion and some verve.
Es könne doch nicht alles in stickigen Hinterzimmern ausgehandelt werden, findet Jacob Rees-Mogg. Wenn der Gegner falsch liege und dem Land schade, dann müsse man dem vehement und mit Leidenschaft entgegentreten. Andere tun sich schwer damit, so wie diese Abgeordnete von Labour.
Dieses Verhalten ist einfach abstoßend, diese halbstarke Schreierei. Und die Tatsache, dass das vor allem 50-, 60-jährige Männer sind, macht die Sache nicht besser. Widerlich.
Der Einzige, der das Chaos wirklich kontrollieren kann, ist der Speaker. Allein er verteilt das Rederecht. Seit 9 Jahren ist das John Bercow. Calm down, beruhigen Sie sich, gehört zu seinen Lieblingssätzen. Wenn das nicht reicht, empfiehlt Bercow auch schon mal Yogastunden.
Mr. Blenkinsop, you're yelling across the chamber. Be quiet. Quiet. Calm yourself. Take up yoga.
Jeder Redner wendet sich mit seinem Redebeitrag unmittelbar an den Speaker. So konnten früher Duelle vermieden werden, wenn sich einer vom Schwung der Auseinandersetzung wieder einmal zu weit treiben ließ. Duelle stehen heute außer Frage, aber manchmal gibt Bercow Strafarbeiten auf.
You need to write out 1,000 times. I will behave myself at Prime Minister's questions.
Er solle 1,000 Mal aufschreiben, ich muss mich in der Fragestunde benehmen, ermahnt er hier einen Abgeordneten, der übrigens auch mal Schul- und Bildungsminister war. Normale Debatten gibt es auch im Unterhaus, sogar sehr viele, mit ausgesprochen gesitteten Umgangsformen. Spektakulär, aber deshalb für das Publikum auch besonders populär, ist nur die Fragestunde an den Regierungschef. Es gibt keinen Mittwoch, erinnert sich der frühere Premierminister David Cameron, an dem man nicht die totale Angst hat, was da wieder passieren wird.
There isn't a Wednesday that you don't feel total fear and trepidation about what is about to happen. You think, oh, you know, I gotta do this again.
Und dann denke man, oh, warum muss das wieder sein?
Es ist eng, es ist laut bei der Fragestunde im britischen Unterhaus, es ist öffentlich und es gibt einen, den Speaker, der für die Einhaltung der Regeln sorgt. Verlassen wir das Parlament und begeben uns in ein Büro oder ein Familienwohnzimmer mit Dr. Werner Bartens, Arzt und leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches Emotionale Gewalt, was uns wirklich wehtut. Herr Bartens, kann man denn Elemente solcher politischer Debatten für die private Streitkultur gebrauchen?
Naja, zum einen muss man natürlich sagen, dass es in England eine ganz andere Streitkultur gibt und diese Debating Societies, also wo sozusagen sich so öffentlich duellieren in der Debatte, in der Diskussion. Das wird ja schon in Schulen und Hochschulen geübt und viel Wert drauf gelegt. Das hat was auch von einem Wettkampf und so ein bisschen so einem sportlichen Spiel und Konkurrenz. Was man vielleicht für die Familie lernen kann, ist also jetzt nicht unbedingt in einem Paargespräch, aber in der Familie, auch mit Kindern, dass man so eine Art Schiedsrichter dabei hat und sagt, okay, jetzt mal lass den anderen ausreden und Moment, jetzt bist du dran und jetzt hörst du erstmal zu. Also das ist natürlich schon was man übernehmen könnte. Und dann, dass man das Ganze vielleicht auch ein bisschen spielerisch sieht und dann oder auch mit Humor, es ist ganz wichtig. Und ein weiterer Punkt, dass man dann vielleicht aber auch den Punkt sieht, wo es ernst wird und sagt, komm, es geht jetzt hier nicht um Machtspiele, sondern wirklich um inhaltliche Auseinandersetzung, worum geht's uns? Und ein Punkt, den finde ich auch noch sehr interessant, ich glaube, wenn da sowas mit Leidenschaft geführt wird, wie da eben in England das Beispiel, dann sieht man vielleicht auch manchmal die sogenannte Hidden Agenda, also was wirklich dahinter steckt bei manchen, weil manchmal werden ja nur offensichtliche Argumente ausgetauscht, aber dahinter geht es um was ganz anderes. Man hat ganz andere Ziele und Motive und das kann manchmal so im Eifer des Gefechts dann auch vielleicht zum Vorschein treten und ganz interessant sein. Und Dampf ablassen hat im Streit auch noch nie geschadet, also wenn danach wieder gut ist.
Darf mal passieren. Aber ansonsten folgt natürlich die politische Rhetorik durchaus auch anderen Regeln, auch wenn es da mal Beleidigungen gibt. Private Auseinandersetzungen sind ja dann doch häufig anders, weil emotionale Bindungen auch nochmal eine andere Rolle spielen. Also fängt da die emotionale Gewalt auch in Auseinandersetzungen im privaten Bereich an einer anderen Stelle an?
Gut, da gibt es häufig ja schon ganz unausgesprochen oder ausgesprochen unterschiedliche Machtverhältnisse und Rollenverteilungen. Damit fängt es oft schon an, wenn einer immer das Sagen hat, immer bestimmt und den anderen dann auch das deutlich macht durch einen bestimmten Gestus in der Sprache, in der Haltung, durch nicht ausreden lassen, Wort abschneiden oder auch so passive Aggressionen, so das Gespräch einfach beenden oder nicht zuhören. Das ist ja auch so ein Klassiker, dass einfach sozusagen jemand wie gegen eine Wand redet und der andere so tut, ob er es gar nicht wahrnimmt. Also da gibt es auch viele so subtile Mechanismen, die jetzt nichts mit den Worten an sich, mit der Verbalisierung zu tun haben, sondern mit dem, was man sonst noch so da von sich gibt und zeigt.
Also geht da nicht unbedingt um die Wortwahl, sondern auch manchmal um eine Haltung. Aber wo beginnt denn die Demütigung, die Erniedrigung, die Kränkung, von der Sie in Ihrem Buch sprechen?
Ja, nicht jedes böse dahingesagte Wort ist emotionale Gewalt, sondern ich glaube, es geht darum, um die böswillige Absicht oder um die Absicht, den anderen wirklich zu vernichten, in dem Fall sozusagen den Boden unter den Füßen wegzuziehen und wirklich mit einer zerstörerischen Absicht. Und ich finde das Wort Verachtung oder Verächtlichmachung, Entwertung, diese Begriffe finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und das kann sich eben auch in einem Blick, in einem Ausdruck, in einer Geste zeigen, wobei dann die Wörter vielleicht gar nicht so böse sind. Und umgekehrt kann jemand sozusagen mal entgleisen und üble Schimpfwörter benutzen, aber eigentlich ist er ein herzensguter Mensch und der andere weiß auch, das ist nur so im Affekt, im Moment der Aufwallung passiert und da nimmt man das dann gar nicht so übel. Also es ist nicht die Wortwahl allein, sondern ob man sozusagen das spürt, diesen Willen der Erniedrigung oder der Missachtung oder dass jetzt der andere das Gefühl hat, du bist eigentlich der letzte Dreck und das will ich dir jetzt auch zeigen und sagen. Und das kann ich auch sehr ruhig und mit sozusagen fast gehobener Wortwahl machen und trotzdem ist der andere am Boden zerstört.
Sie haben eben schon mal, Herr Badens, gesagt, manchmal geht es auch um Machtspiele. Also es geht auch da nicht nur immer um Inhalt. Auch in der politischen Auseinandersetzung haben wir ja gehört, ist eben der Inhalt häufig, rückt der mal in den Hintergrund. Gibt es denn in beruflichen Zusammenhängen auch Strukturen, die Gewalt in der Kommunikation vielleicht sogar begünstigen?
Klar, es gibt natürlich unterschiedliche Kulturen auch. Also man sagt ja immer davon, in Küchen, in Restaurants, da herrscht ein rauer Ton. Es ist natürlich beim Militär oder auch im Sport. Also da wird oft mit erniedrigenden, auch persönlich fertigmachenden Ritualen gearbeitet oder damit, dass der andere gar nicht mehr aus kann, dass er das sozusagen gefangen in der Normenfalle, nenne ich das, wenn man so viele Pflichten und Aufgaben hat wie beim Militär, dass es darauf angelegt ist, dass man irgendwas nicht erfüllt und eben nicht gleichzeitig sein Bett gemacht, das Spind aufgeräumt haben kann und morgens um 6 frisch gescheitelt auf dem Appellplatz erscheinen kann. Also es gibt Strukturen, die von Machtausübung und Gehorsamsproduktion, wie Soziologen das nennen, die das zum Prinzip haben und da führt es dazu, dass es ganz andere Rituale gibt. Aber es gibt auch so in vermeintlich gesitteten Berufen, gibt es natürlich Konferenzen, Besprechungen, wo man dann einfach mal einen Vorschlag von einem Kollegen ins Leere laufen lässt und damit zeigt, ich bin hier der Chef, ich bin der Macker und das, was du sagst, interessiert mich gar nicht. Da muss man gar nicht sagen, blöde Idee, sondern
übergeht es einfach und nimmt den nächsten dran oder gerne auch beliebt im Umgang mit Frauen lange Zeit gewesen, so dass man nicht darauf hört, was sie inhaltlich sagen, sondern dann, ach, ist ja schön, dass sie uns durch ihre Anwesenheit hier bereichern oder dass sie ein Lichtblick in unserer grauen Männerrunde sind oder irgendwie sowas, was jetzt nicht mit dem Inhalt zu tun hat, den die Kollegin dann gesagt hat, sondern dass man sie nur auf ihr Äußeres reduziert oder darauf, dass sie Frau ist.
Also das sind dann ganz subtile Formen der Demütigung oder der Erniedrigung, die
genauso verletzend sein
können. Ja, genauso verletzend sein können, die auch in einem guten Streit nichts verloren haben sollten. Wir haben gehört, dass die Politikwissenschaftlerin Andrea Römele sagt, Demokratie braucht Streit und da darf es eigentlich fast keine Tabus geben. Würden Sie denn auch sagen, ja, gute Beziehungen, auch vielleicht gute Kollegien brauchen ihn auch?
Ja, unbedingt. Also das ist auch ein großes Missverständnis, dass man Streit oder Meinungsverschiedenheit gleich immer negativ bewertet. Also das ist sogar sehr wichtig und für Beziehungen, da benutze ich gerne das Bild, die Alarmlampen sollten angehen, wenn beide ruhig sind und wenn einem der andere egal ist. Also auch dieses sprichwörtliche, er lässt immer die Socken rumliegen, sie mal lässt immer irgendwas anderes, macht sie falsch. Also wenn man sich da nicht mehr drüber aufregt, das ist dann gerade eher ein Alarmzeichen, weil das dann heißt, man ist sich irgendwie in wesentlichen Punkten dann auch langsam egal geworden und hat nicht mehr Anteilnahme oder Interesse aneinander. Das kann anstrengend sein, aber letztlich ist es das, was uns Menschen ausmacht. Wir sind soziale Wesen, wir sind auf Interaktion, auf sozusagen einen Gegenpart angewiesen und das finde ich auch einen interessanten Punkt, wenn man jetzt diese ganz schweren Fälle eben von emotionaler Gewalt anguckt, also sozusagen Erniedrigung, Demütigung, Liebesentzug, dann ist das Schlimmste, was man Menschen antun kann, ist komplette Ignoranz, also komplettes Nichtbeachten. Wenn jemand auch quasi in irgendeinem Verlies oder Kerker gehalten wird und man gar nicht drauf reagiert oder der überhaupt nicht weiß, wann meldet sich jemand auf das Klopfen oder nicht. Und so ist das auch bei manchen Erziehungsmethoden mit Kindern ja gewesen, dass leider dann immer wieder gesagt wurde, ach, dann einfach einen Tag ignorieren, nicht mit dem Kind reden, dann wird es beim nächsten Mal schon gehorchen. Furchtbar, das ist das mit das Schlimmste, was man Menschen antun kann im Miteinander.
Streit hat nicht unbedingt was mit emotionaler Gewalt zu tun, sollte es auch nicht. Demütigung, Erniedrigung, Verletzung hat da nichts zu suchen und wenn er dann gut ist, dann hat er eine wichtige Funktion für das zwischenmenschliche Miteinander. Werner Bartens, Arzt und leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches Emotionale Gewalt. Ganz herzlichen Dank. Demokratie braucht Streit, Freundschaften und Partnerschaften brauchen Streit auch, denn in ihm liegt eine produktive Kraft, wenn ihm ein demokratisches Grundverständnis und Respekt zugrunde liegen. Also auf ein Jahr des Zoffs. Das war der Tag für heute. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend und hier reichen wir noch nach, wie der Streit um die Wahrheit über die Löcher im Käse von Kurt Tucholsky endet. Nicht vorbildhaft, vielmehr mit juristischem Nachspiel.
4 Privatbeleidigungsklagen, 2 umgestoßene Testamente, 1 aufgelöster Soziusvertrag, 3 gekündigte Hypotheken, 3 Klagen um bewegliche Vermögensobjekte, ein gemeinsames Theaterabonnement, einen Schaukelstuhl, ein elektrisch heizbares Bidet, eine Räumungsklage des Wirts. Auf dem Schauplatz bleiben zurück ein trauriger Emmentaler und ein kleiner Junge, der die dicken Arme zum Himmel hebt und den Kosmos anklagend weithin hallend ruft:
Mama, wo kommen die Löcher im Käse her?